bei Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Sonntag, der 2. November 2025. Wir haben es einige Stunden vor 19.10 Uhr und wir sprechen heute nach dem Spiel gegen Mönchengladbach. Die Torschützen in ihrer Reihenfolge: in der 15. und 40. Minute schnürte Haris Tabakovic seinen Doppelpack, in der 75. Minute erhöhte Shuto Machino auf ein 0:3 und den Endpunkt setzte in der 80. Minute Oscar Fraulo. Ich wollte heute eigentlich mit einem Gast sprechen, der im Stadion war, doch leider hat sich das alles ein bisschen zerschlagen und deswegen habe ich heute wieder Ernst bei mir. Moin Ernst.
Moin, ja, sorry, ich war leider nicht im Stadion, aber freut mich trotzdem wieder hier zu sein und ich freue mich einfach ein bisschen über das Spiel zu reden.
Wir hatten ja eigentlich geplant, dass es einer deiner Kollegen übernimmt, das hat sich ja nur leider zerschlagen, aber ist nicht schlimm und ich glaube, dass sich unsere Hörer wieder sehr freuen, dich zu hören. Zumindest haben die Kommentare, die wir so bekommen haben für unsere Folge, doch dich als einen sehr, sehr sympathischen und kompetenten Gesprächspartner herausgestellt.
Ja, vielen Dank, sehr gerne, hat mich auch gefreut, ich habe mir die Kommentare auch durchgelesen.
Ja, haben wir, glaube ich, selten, dass wir so viel positive Rückmeldungen haben. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum, uns so ein bisschen um das Spiel zu kümmern und auch darüber zu sprechen. Also wir sind mit einer großen Offensivpower mit Pereira Lah, Stapu Afolayan und Daniel Sinani gestartet. Und ihr hattet 3 Wechsel im Vergleich zum Pokalspiel gegen den KSC. Reingekommen ist Lukas Ulrich, Joe Skerli und Florian Neuhaus für Shuto Machino, Luca Netz und Kevin Stöger. Waren das für dein Empfinden richtige Wechsel zum Start?
Also ich muss natürlich von der Perspektive vor dem Spiel ausgehen, weil nach dem Spiel sage ich natürlich 100%. Florian Neuhaus für Kevin Stöger auf jeden Fall. Kevin Stöger hat gegen Bayern gespielt und gegen Karlsruhe, also da hat die Rotation auf jeden Fall Sinn gemacht, zumal Stöger auch nicht so überzeugen konnte in den beiden Spielen. Ulrich für Netz hat auch absolut Sinn gemacht für mich, da wir mit einer Dreierkette gespielt haben, also Ulrich als Schienenspieler fungiert hat und da finde ich ihn einfach deutlich stärker als Luca Netz. Und dann kam noch Joe Skelly rein, dafür ist ja Honorar 1 nach vorne gerückt auf die Maschino-Position. Finde ich, hat auch Sinn gemacht, in einem Auswärtsspiel ein bisschen defensiver aufzustellen, aber da auch ja die defensive Stabilität erstmal wichtig war. Und ja, ich auch finde, dass Honorar auf der Schiene ein bisschen weggeschmissen ist. Also seine Qualitäten sind einfach deutlich mehr offensiv. Und ihn da eins nach vorne zu schieben, habe ich auch absolut verstanden. Also auch vorm Spiel schon, alle 3 Wechsel haben für mich absolut Sinn gemacht von Eugen Polanski.
Ja, bei uns der Wechsel war im Torwart, dass Nikola Vasil wieder reingekommen ist. Aber unsere Abwehr, das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Ich muss sagen, ich war im Stadion und es war mit einer der schlechtesten Leistungen, die ich von unserer Mannschaft gesehen habe. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll, aber das, was uns in der letzten Saison ausgemacht hat mit dieser absoluten defensiven Stabilität, die zerbricht gerade, also gefühlt zerbricht gerade die komplette Abwehr. Unfassbar, wie viele individuelle Fehler da passieren und wir kommen da überhaupt nicht mehr zum Schuss. Und deswegen auch absolut verdient eine so hohe Niederlage.
Ja, also als Außenstehender hat man St. Pauli auch eher durch defensive Stabilität wahrgenommen. Ich glaube, ihr hattet auch letzte Saison die wenigsten Tore der Liga und hattet trotzdem nicht viel mit dem Abstiegskampf zu tun. Also dafür spricht halt eine gute Defensive und ja, eine gute Offensive ist immer schön, aber eine Defensive gewinnt Titel oder hält Klassen. Und ja, wenn das St. Pauli halt jetzt verliert, dann könnte es doch ganz schwer werden, obwohl der Saisonstart so zuversichtlich war.
Ich glaube, das ist das, was viele bei uns gar nicht verstehen, weil der Saisonstart wirklich gut war mit dem 3:3 gegen Dortmund, dann der Stadtmeisterschaft und dann auch noch dem Sieg gegen Augsburg. Und jetzt haben wir die 6 Niederlage in Folge mit einem Torverhältnis von 1:14. Das heißt, bei uns in der Abwehr stimmt gerade gar nichts. Das macht mir tatsächlich Sorgen, aber ich finde, wir sollten vielleicht dann doch eher auf die schöne Situation gucken, die sich bei euch jetzt ergeben hat. Freut mich, dass wir der Aufbaugegner waren, also eigentlich nicht, aber irgendwie schon, dass ihr jetzt hoffentlich dann vielleicht doch ein bisschen weiter vorankommen könnt und euch aus dem Keller verabschiedet, solange ihr uns nicht überholt und wir hoffentlich dann im nächsten Spiel wieder ein bisschen besser drauf sind.
Ja, danke schön. Wie gesagt, ich habe es vor dem Spiel schon gesagt, vielleicht endet die Serie da, wo sie angefangen hat. Und das ist dann vielleicht eine ganz schöne Geschichte, auf die man sich aufbauen kann. Ich muss aber auch sagen, es ist nicht nur ein Sieg, sondern auch ein sehr überzeugender Sieg, wo fast alle Phasen des Spiels, ja, wo man bei fast allen Phasen des Spiels sagen muss, das war ein sehr gutes Auswärtsspiel. Nur die Phase nach dem 1-0 von uns hat mir nicht so gut gefallen. Da hätte man deutlich mehr Spielkontrolle übernehmen müssen, das Spiel beruhigen müssen, mehr Ballbesitz in den eigenen Reihen haben. Das war mir zu wild einfach danach, aber dann haben wir das 2-0 gemacht, ziemlich aus dem Nichts, der Konter. Davor hätte der Joe Skelly schon das 2-0 machen können. Und ab dem 2-0 war es ein Top-Spiel von uns, also wirklich defensiv und offensiv. St. Pauli hatte einige gefährliche Schüsse, allerdings waren die alle von außerhalb. Und ja, mit Nicolas im Tor hat man einfach pures Vertrauen. Der Junge ist einfach unfassbar, gestern auch wieder, was der alles rausfischt. Und unseren eigenen Strafraum haben wir halt wirklich sehr sauber gehalten. Und ja, deswegen muss man aus Gladbacher Sicht sagen, aktuell gibt es eigentlich nur Positives nach dem Spiel, auch mit dem Pokalsieg noch. Und wir gehen jetzt mit viel Zuversicht in das Derby gegen den FC Köln. Da muss man auf jeden Fall gewinnen. Also da gibt es auch keine Ausreden.
Ja, das stimmt. Also wenn ich darüber nachdenke, dass wir ja im Vorgespräch darüber gesprochen haben, wie anfällig eure Abwehr ist und wir ja überhaupt gar keinen Raum bekommen haben, weil es auch einfach nicht möglich war, weil ihr so gut gestanden habt teilweise. Und wenn sich dann doch ein Raum geöffnet hat, dann waren die Pässe nicht da. So, also das ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann da tatsächlich, wer sich da intensiver nochmal mit beschäftigen möchte, lest euch gerne den Artikel von Tim durch. Der trifft den Nagel sehr auf den Punkt, weil das, was da passiert ist gestern, ist unfassbar alarmierend. Und wir sind hoffentlich jetzt wirklich am Tiefpunkt und es geht dann nach oben. Weil anders, sonst funktioniert das nicht und wir spielen gerade absolut wie ein Absteiger. Das, sonst funktioniert das für den Rest der Saison nicht, wenn das so weitergeht. Ich habe von dir ja im Vorgespräch erfahren, dass auch trotzdem du irgendwie noch zwei gute Kumpels hattest, die nicht bei euch im Team sind, aber die im Stadion waren. Hast du da irgendwie Berichte gehört, wie hat es denen gefallen im Stadion? Hast du da irgendwas gehört von?
Ja, genau, das sind private Kumpel. Also unser Team ist so ein bisschen, also wir wohnen alle so ein bisschen weiter voneinander weg bei Frohen Botschaft, aber ich bin auch noch privat in einem Fanclub und die waren auch mit 4 Leuten, glaube ich, unterwegs, von denen ich 2 sehr gut kenne. Und ja, denen hat es gut gefallen natürlich, das Spiel hat gepasst. Es war nicht das erste Mal für die, also die waren letztes Jahr auch schon da. Und ja, in der Fanclub-Gruppe konnte man sehr gut sehen, wie die Stimmung nach dem Spiel war. Also ja, denen hat es sehr gut gefallen, außer halt, dass es nach dem Spiel ein paar Vorkommnisse gab, die halt leider immer häufiger passieren, dass normale Fans halt angepöbelt werden oder denen Schläge angedroht werden, wenn die in die falschen Gassen gehen. So, das ist aber kein St. Pauli-Ding, das ist ein Deutschland-Ding. Und ich sag mal so, ich finde, man kann das Thema kurz abschließen, indem man sagt, ich habe echt kein Problem damit, wenn Ultras sich gegenseitig die Köpfe einschlagen an irgendwelchen Feldern. So, wenn die das wollen, gerne, aber lasst normale Fans da raus und rund um das Stadion mit dem Einbezug von normalen Fans hat das halt gar nichts, also das hat nichts mit Fußball zu tun, das ist halt echt einfach asozial. So, wie gesagt, die sollen machen, was sie wollen. Ich schätze Fanszenen sowieso, ich sehe da eh immer das Positive. Allein wenn man schon wieder vorm Spiel die Choreos gesehen hat, in unserem Blog. Und ja, du hast mir Bilder halbe Stunde vorm Spiel schon geschickt, wo in der St. Pauli-Kurve gezündet wurde. Das finde ich halt absolut geil. Und ich sehe auch das Positive, wenn Fanszenen sich politisch einsetzen gegen WMs in Katar oder St. Pauli ist da eh das beste Beispiel in ganz vielen Bereichen. Nur außerhalb davon sollte man aus so Schlägereien und Gewalt Familien und normale Fans einfach rauslassen, weil es möchte einfach nicht jeder und für manche ist es einfach unverständlich. So, das ist halt das, was ich dazu sagen würde.
Ich bin da völlig bei dir. Für mich hat Gewalt im Fußball überhaupt nichts zu suchen. Ich bin immer der festen Überzeugung, man kann sich gerne im Stadion, wenn du im Stadion stehst, in deinen Kurven, frotzel dich an über die 90 Minuten oder 120 Minuten, wie du da bist. Aber wenn du rausgehst aus dem Stadion, dann nimmst du die, also dann hat das ein Ende und du kannst mit dem Menschen, der neben dir steht, einfach auch normal nochmal ein Glas Wein oder ein Bier trinken. Das ist überhaupt kein Thema. Ich habe tatsächlich nach dem Spiel auch noch einige Gladbach-Fans bei uns vor der Weinbar gesehen, die dann natürlich so ein bisschen auch ihre Schals nicht mehr ganz so offen getragen haben, aber super, super nett, super, super freundlich waren, uns auch, also dann auch gesagt haben, hey, Kopf hoch, ihr steht immer noch vor uns. Da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, ihr schafft das noch. Und also wirklich auch mit aufbauenden Worten wieder. Und dann verstehe ich sowas abseits des Spiels überhaupt nicht. Das geht mir immer nicht in den Kopf, wie sowas sein kann.
Ja, also wie gesagt, ich meine, meistens erlebe ich das genauso wie du. Da kann man auch keinen Fein rausnehmen. Also auch jetzt habe ich gehört, dass bei Gladbach gegen Karlsruhe oder auch viele Karlsruhe-Fans am Gästeparkplatz angepöbelt worden. Anpöbeln ist nur das eine, vor allem im Stadion gehört das auch einfach dazu. Meinetwegen kann man sich auch noch wie der Beste fühlen, wenn man gegen irgendeine Plexiglasscheibe tritt oder schlägt. Aber da Familien und normale Fans anzugreifen, die einfach nur Fußball gucken wollen, einen schönen Tag haben wollen, das geht mir halt nicht in den Kopf und da habe ich auch null Verständnis, wer da eine andere Meinung hat. Also, wie gesagt, ich verstehe es einfach nicht. Wenn die das wollen, die können machen, was sie wollen, aber lasst einfach die normalen Fußballfans da raus, weil ich sehe das auch ganz gefährlich, dass im Internet sowas dann auch immer schön geredet wird von irgendwelchen TikTok-Ultras, so, die dann einfach irgendwie da einen auf, mir fehlen da gerade die passenden Worte zu, aber ich denke, du weißt, was ich meine, die da irgendwie was beweisen wollen. Nee, einfach nee.
Ja, absolut. Vor allen Dingen sind das, also dann sind es ja meistens auch die, die nicht dabei sind, sondern die das von weiter weg filmen und sich da auf jeden Fall auch raushalten würden, weil sie halt einfach viel zu viel Schiss davor
Die haben
haben.
gar nichts damit zu tun, dann, ja.
Genau. Aber das einfach als Mediengeilheit aufnehmen, um dadurch mehr Klicks zu bekommen. Ich verstehe es, wie gesagt, auch nicht. Und ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn man nach einem Spiel dann immer noch irgendwie gemütlich zusammenstehen kann und das Ganze. Ja, entweder sich noch ein Glas Wein aus Frust nimmt oder einfach den Sieg feiert. Also das gehört einfach mit dazu. Und ich habe nach dieser Pokalsensation, die da geschaffen worden ist, habe ich mit was ganz anderem gerechnet. Und dann steht da wieder eine Trümmertruppe, entschuldigt, aber was anderes ist es nicht, eine Trümmertruppe auf dem Platz, die es nicht hinkriegt. Und ich habe nur gesehen, wir hatten einmal eine Bandenwerbung von Edeka, da stand drinne, frisch vom Feld, unsere Startelf. Junge, die war noch nicht mal frisch.
Ich möchte nicht euren Trainer jetzt zu stark kritisieren, aber du meinst eben einen Wechsel und der war im Tor. Also nach dem Pokalspiel, was 120 Minuten ging, wundert mich das schon, dass es da Samstag genau dieselbe Elf gibt. Und auch, finde ich, im Spiel hat er sich ein bisschen vercoacht. Ich habe nicht verstanden, wieso man alle drei Stürmer runternimmt nach der Halbzeit. Klar, es war keine gute Halbzeit, aber man muss mal bedenken, wäre es für so ein Spiel besser gemacht als Sinani? Also, den hätte ich auf gar keinen Fall runtergenommen. Und man hatte auch damit halt das Pulver schon verschossen. Man musste dann auf eine gute Viertelstunde hoffen danach. Die kam nicht. Und dann hatte St. Pauli noch zwei Wechsel und Gladbach konnte fünfmal frische Beine reinbringen. Ich finde, da hat man das Spiel einfach zu schnell und überhastet aufgegeben. Und ich habe eine Halbzeit zu viel probiert. Also, das hat mich sehr gewundert. Ich muss sagen, als ich einen Dreierwechsel gesehen habe von St. Pauli, da waren meine Siegschancen in meinem Kopf sind da deutlich gestiegen. Also es war, finde ich, kein gutes Zeichen vom Trainer.
Mir war ab Minute 75 klar, dass das Beste an diesem Spiel heute der Abpfiff sein wird. Ich hatte dir ja auch schon, ich glaube, in Minute 75 oder kurz nach 17 Uhr zum Sieg gratuliert, weil, also, mir war klar, da funktioniert gar nichts mehr. Also, ich habe auch die Wechsel nicht verstanden. Normalerweise wechselt Alex immer sehr, sehr spät. Diesmal hat er zur Halbzeit gewechselt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Und eigentlich, ich finde, Alex ist ein sehr, sehr guter Trainer, der die Mannschaft gerade in der letzten Saison sehr gut stabilisiert hat und sehr gut hingekriegt hat. Ich weiß nicht, was da passiert gerade in der Mannschaft, wo da die Unruhen sind, warum es immer wieder zu solchen wirklichen Aussetzern kommt. Man hat das Gefühl, die Mannschaft spricht nicht mehr miteinander auf dem Platz. Die machen alles in individuellen Situationen, ohne sich da wirklich Gedanken darüber zu machen, als Team zusammenzustehen. Und so langsam habe ich wirklich Schiss, dass es da irgendwie vielleicht doch mal zu einer Trainerdiskussion kommt. Weil das wäre wirklich schade, weil Alex ist ein guter Trainer.
Also von außen sehe ich ihn auch auf jeden Fall als guten Trainer. hat vor St. Pauli gute Arbeit geleistet, hat bei St. Pauli auch in der ersten Saison meiner Meinung nach überragende Leistung geleistet. Ja, war überragend, hat großen Anteil am Klassenerhalt gehabt, gerade mit der, wie schon eben von uns angesprochen, defensiven Stabilität. Aber wie gesagt, ich finde halt, als Trainer ist es in der Situation wichtig, zu zeigen, dass man nicht die Nerven verliert. Und in der Halbzeit halt dreimal zu wechseln ist das eine, aber die ganze vordere Reihe auszutauschen und damit halt alles auf die Phase nach der zweiten Halbzeit zu setzen, statt noch ein bisschen Geduld zu bewahren, vielleicht die Wechsel woanders zu machen, weil es lag halt nicht nur in der offensiven Dreierreihe. Und dann die frischen Beine zu einem Zeitpunkt holt, ja, wo man das halt ausgleichen muss, dass Gladbach ja auch 5 Wechsel hat. Und somit hat Gladbach halt 15, 20 Minuten gebraucht, defensiv gut zu stehen. Das ist uns gelungen, glücklicherweise. Mit der Umstellung auf die Dreierkette mit Schienenspielern sind wir eh defensiv viel stabiler. Die wird auch jetzt wahrscheinlich, an der wird jetzt auch wahrscheinlich festgehalten. Hat man ja gestern gesehen, wie stabil wir auf einmal defensiv waren. Und, aber das Problem war meiner Meinung nach dann, diese 15, 20 Minuten waren so der letzte Kanonenschuss für St. Pauli. Und dann wurden die Beine schwer. Gladbach konnte 5-mal neu wechseln, St. Pauli noch 2-mal. Und dann haben wir euch halt die letzten 20 Minuten einfach kontinuierlich auskontern können und hätten auch noch mehr als 2 Tore da schießen können. Deswegen hat Plessin sich in meinen Augen in diesem Spiel, und das passiert jedem Trainer, egal wie gut er ist, hat er sich da einfach vercoacht, in meinen Augen.
Ja, das, ja, ich kann dir da leider nur zustimmen. Ich würde gerne dagegen reden, aber du hast alles auf den Punkt gebracht. Ich meine, klar, wir hatten nochmal 120, also wir haben über 120 Minuten gespielt. Die hatten noch das Elfmeterschießen, dass das in den Knochen steckt, das ist in Ordnung. Das kann sein. Aber so wie die Defensive da zerbrochen ist und auch vorne nichts funktioniert hat, wird es halt wirklich schwierig. Ich bin eigentlich jemand, der immer sehr, sehr positiv über diesen Verein spricht und die Mannschaft, aber auch ich habe heute keine, nicht wirklich viele positive Worte. Das tut mir selber sehr weh und sehr leid, dass ich da nichts sagen kann, aber das war gestern nichts. Das war alarmierend. So. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Und wenn ich mir jetzt das Programm angucke, wir sind nächste Woche in Freiburg, dann ist Länderspielpause, dann sind wir in dann spielen wir gegen Union zu Hause und dann sind wir in München. Ja, danke. Ich sehe da jetzt gerade keine Möglichkeit, da irgendwie, also mit Glück gegen Union. Wobei, vielleicht zieht der Baden-Württemberg-Glücksmoment wieder, wenn wir nächste Woche in Freiburg spielen. Freiburg war auch letzte Saison unser erster Sieg. Vielleicht klappt es da, aber ich sehe es gerade nicht, muss ich gestehen.
Ja, ich kenne die Situation sehr gut. Also als wir da den ersten 4, 5 Ligaspielen nur 2 Punkte geholt haben, oder sagen wir mal nach den ersten, diesen Moment gab es bei mir so nach 3 Spieltagen, da haben wir daheim gegen Bremen und HSV 1 Punkt geholt. Ey, das müssten mindestens 4 eigentlich sein. Und in Stuttgart eigentlich ein gutes Spiel gemacht und trotzdem verloren. Und dann kam, hat man gesehen, in den nächsten Wochen kommt jetzt Leverkusen, Frankfurt, Freiburg, Bayern. Da dachte man sich halt auch, und ja, es ist dann auch genauso gekommen. Wir haben in der Zeit auch wirklich nur 1 Punkt dann geholt. Aber jetzt kommen halt erstmal die Gegner, die man halt schlagen muss. Und das wird halt bei euch auch wieder passieren. Ich denke auch, in Freiburg kann man einen Punkt holen. Die sind echt nicht gut diese Saison. Und daheim gegen Union muss man halt leider wahrscheinlich gewinnen. Also da ist der Druck dann ziemlich hoch. Weil in München aktuell, die haben mit ihrer C11 gestern den deutschen Meister von vor 2 Jahren einfach mal zur Halbzeit 3-0 abgeschossen. Also keine Chance da.
Ich habe nichts von dem Spiel gesehen. Ich werde mir da wahrscheinlich nochmal die Highlights angucken, aber die müssen die ja komplett vorgeführt haben in Leverkusen. Aber ja, sei es drum. Ich hoffe einfach drauf, dass es in Freiburg wieder funktioniert. Ich weiß noch, ich bin gestern ins Stadion gegangen, stand dann auf meinem Platz und habe die Spieler beim Warmmachen angeguckt und habe mich, nachdem die dann wieder rein sind, in die Kabine umgedreht zu meiner besten Freundin und sagte, können wir gehen? Also, weil es ist wirklich, ich habe kein gutes Gefühl. Ich bin natürlich nicht gegangen, um Gottes Willen. Ne? Ich verlasse kein Stadion frühzeitig, auf gar keinen Fall. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass das Spiel, also kannst du direkt abpfeifen. Ich hatte absolut kein gutes Gefühl und das hatte sich leider auch bestätigt. War wirklich schwierig. Ich weiß nicht, komplett schlechtes Gefühl gestern schon gehabt.
Ja, mein Bauchgefühl täuscht sich meistens. Ich hatte echt ein schlechtes Gefühl, auch vom Spiel, habe ich auch vor dem Spiel gesagt, dass ich eigentlich eher kein gutes Gefühl habe. Aber mein Bauchgefühl hat sich schon oft getäuscht und gestern zum Glück auch. Und ja, ich war echt nervös vor dem Spiel, Aber nach dem 2-0 hatte ich dann das Gefühl, ey, jetzt geht ja was, weil St. Pauli halt offensiv nicht gefährlich war. Wir haben nicht so viele Chancen gehabt, aber wir hatten immer große Chancen, wenn wir welche hatten. Zwei haben wir genutzt und da habe ich mir halt auch gedacht, wenn wir jetzt uns nicht ganz so dumm anstellen, wie wir das letzte halbe Jahr sehr oft gemacht haben, dann ja, wird die Serie nach 15 Spielen gebrochen und so kam es dann zum Glück. Aber wie gesagt, ich kann mich sehr gut in deine Lage gerade hineinversetzen. Also ich kenne es ja zu gut aus den letzten Wochen.
Also ich hatte im Block dann auch Leute hinter mir und vor mir, die dann nach dem 3-0 nur noch gesagt haben, hey, jetzt kommt das 4-0 und das kommt das 0 zu 5. So, also wir waren alle, war für alle ein gebrauchter Tag gestern dann irgendwann. Und ja, also ganz, ganz komische Stimmung dann auch plötzlich im Block. Also es ist keiner früher gegangen bei uns, aber trotzdem war es echt, boah, es war ein zähes Spiel und dann war am Ende eigentlich nur noch auch komm bitte. Lass das mit den 4 Minuten Nachspielzeit, pfeif einfach ab. Pfeif einfach ab. Das war unsere Stimmung da im Block. Also von daher, ja, hoffen wir mal, dass es in Freiburg besser wird. Ja, ihr spielt jetzt als nächstes gegen Köln. Habt ihr das Derby, ne? Genau. Dann spielt ihr gegen nee, gegen wen spielt ihr dann?
Heidenheim müsste das sein.
Heidenheim, genau, in Heidenheim. Und dann spielt ihr gegen Leipzig. Was sagt da dein Gefühl? Wie schätzt du das ein? Ist der Knoten geplatzt?
Eigentlich weiß ich immer, was die nächsten drei, vier Spiele sind, aber der Fokus ist gerade so aufs Derby, dass ich keine Ahnung hatte, was nach Heidenheim kommt. Fand ich auch mal lustig zu sehen. Also all eyes auf das Derby. Und wie gesagt, die Spiele danach sind mir gerade wirklich ein bisschen gleichgültig. Das Derby muss gewonnen werden, das ist so wichtig. Wir haben echt keine gute Derby-Bilanz in den letzten Jahren, leider. Und wenn wir da auf Platz 16 stehen, gegen Köln gewinnen, die doppelt so viele Punkte hatten wie wir, dann kommt man wieder dran. Und wenn wir das verlieren, daheim, dann wird das absolut peinlich. Dann haben die Kölner zu Recht auch was zu lachen über uns. Und das muss man auf jeden Fall abwenden. Danach kommt Heidenheim. Wenn man ehrlich ist, gegen Heidenheim muss man diese Saison einfach gewinnen. Das ist die schwächste Mannschaft der Liga individuell. Und die stecken jetzt mit einem im Abstiegskampf, haben es gestern gegen Frankfurt offenbar ziemlich stark gemacht. Also sogar Last Minute das Siegtor geschossen, wurde zurückgenommen. Zum Glück aus unserer Sicht natürlich. Also auch aus deiner Sicht, denke ich, weil die mit uns unten drin stecken. Aber ja, gegen Heidenheim muss man die Saison gewinnen. Vor allem daheim, aber auch eigentlich auswärts. Und dann, sage ich mal so, mindestens 4, am besten 6 Punkte aus den Spielen und dann bist du erstmal unten bisschen mehr befreit, aber ich denke auch, die Konkurrenz wird jetzt punkten und dann geht der pure Abstiegskampf weiter, also Spiel für Spiel, wir stecken immer noch komplett unten drin, wir haben am 9. Spieltag erst unser erstes Spiel gewonnen und die Saison wird hart und aus dem Abstiegskampf kommen wir, denke ich, nicht mal raus. Dazu war das zu schwach einfach die letzten Monate, um da nach einem Spiel jetzt zu denken, jetzt geht's richtig los. Und ich denke mal, aus den nächsten 3 Spielen 4, am besten 6 Punkte und alles darüber als Bonus. Und dann, ja, wie gesagt, jedes Spiel ist ein Endspiel eigentlich diese Saison.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich meine, ihr habt ja nächste Woche Samstag das Topspiel 18:30. Da wird ja euer Stadion wahrscheinlich auch kochen, oder?
NRW wird brennen. Also ich habe auch einer meiner besten Freunde ist tatsächlich Köln-Fan. Und wir waren dann zufällig in einem Raum, als das Spiel terminiert worden ist. Und das Spiel war wirklich immer Sonntag 15:30, 17:30, halt damit das Polizeiaufgebot für das eine Spiel größer ist. Und jetzt auf einmal terminieren die das Samstag 18:30, da haben wir auch beide uns angucken und gesagt, ach du Scheiße, NRW wird brennen, weil die Kölner haben ja noch die Dortmunder und wir die Schalker wieder. Das ist halt geisteskrank. Also wirklich, das wird heftig. Das Spiel müssen wir irgendwie gewinnen, aber außerhalb vom Platz wird es bei uns in der Nordkurve absolut brennen. Im Gästeblock wird es absolut brennen.
Wir fangen an. Derby 18:30, das Stadion wird brennen.
Ja, genau. Also ganz NRW wird brennen. Und ja, die Nordkurve wird heiß sein, der Gästeblock aber auch. Die Kölner haben ja auch eine kranke Fanszene, muss man auch als Gladbacher sagen. Und das wird einfach geil. Auf dem Platz wird es, denke ich, ziemlich hitzig. Ich glaube, die Spieler sind alle heiß aufs Derby. Gladbach geht das erste Mal als Underdog seit Jahren ins Derby rein. Spieler werden heiß sein. Die Kölner, muss man sagen, sind im Derby eh immer heiß, weil es meistens eine sportlich limitierte Mannschaft ist, ohne das Böse zu meinen. Deswegen, ich denke, könnte wenig mit Fußball zu tun haben, was da am Samstag passiert, aber es wird richtig geil und ich freue mich einfach richtig aufs Spiel und hoffen wir mal auf einen Derby-Sieg.
Ich vermute, das wird bei euch, ist bei euch so, es ist genauso hitzig, als wenn wir auf den Stadtnachbarn treffen aus der Vorstadt.
Ja, definitiv. Also das Derby ist meiner Meinung nach nach Dortmund-Schalke das größte in Deutschland. Vielleicht nicht das mit dem größten Hass, also da würden mir noch andere Spiele einfallen, wie Braunschweig gegen Hannover, also was man da so mitkriegt, das ist wahrscheinlich vom Hass her das krasseste Derby. Aber Gladbach-Köln, von der Größe der Vereine, ist nach Dortmund-Schalke für mich das zweitgrößte Derby in ganz Deutschland. Und wenn man mal bedenkt, dass die Kölner die Dortmunder noch im Rücken haben und die Gladbacher die Schalker, dann sind diese zwei Derbys, Dortmund-Schalke, Gladbach-Köln, in den nächsten Jahren auf jeden Fall, da muss man ein Auge drauf legen. Also das wird ganz schön groß, ganz schön hitzig und lustig, sag ich mal.
Ja, die Schalker könnten es ja bei euch tatsächlich relativ gut schaffen, weil die spielen ja um 13 Uhr zu Hause. Von daher könnte das sein, dass die euch unterstützen. Ihr habt ja echt Glück mit der Ansetzung 18:30, weil unser Derby findet immer freitags statt. Immer.
Ja, wie gesagt, unser war auch immer sonntags. Das ist jetzt echt riskant auch, komisch geplant, aber für die Fans ist es natürlich geil.
Ja, 18:30 Samstag ist natürlich immer eine bessere Anstoßzeit als Sonntag 19:30 oder 17:30, muss man ja ganz klar sagen. Also ich meine, bei euch ist es ja immer noch okay, weil ihr habt nicht so eine lange Anreise. Aber wenn ich mir überlege, dass wir irgendwie nächste Woche in Freiburg spielen, 15:30, du kommst aus Freiburg nur noch mit dem Nachtzug zurück. Das heißt, ein Großteil der Fanszene wird halt erst morgens um 7 wieder in Hamburg sein, weil sie alle mit dem Nachtzug unterwegs sind.
Ganzen Terminierungen machen gar keinen Sinn, vor allem bei Freiburg, wie oft die da schon sonntags durch die ganze Republik gucken mussten. Das ist schon eigentlich echt frech. Vor allem, klar, die spielen international, müssen oft sonntags spielen, aber selbst wenn es mal anders möglich wäre, verkackt die DFL das irgendwie und ach da, also kein Verständnis. Also wie viele Fans sehen da Spieltag für Spieltag die Banner hochhalten und nichts kommt an. Es bringt denn ja auch nichts, weil dadurch weniger Auswärtstickets, leere Blöcke, auch weniger Umsatz, wenn man es aus den ihrer Sicht sieht. Also absolut dumm und hirnrissig, es bringt keinem was, aber ja, sollen die mal machen.
Ja, wie gesagt, also ich habe mich jetzt entschieden, ich werde in Freiburg übernachten, weil ich keinen Bock habe, irgendwie die ganze Nacht im Zug zu sitzen. Das bringt mich einfach nicht weiter und dann wir werden einfach Sonntag dann noch einen entspannten Abend in Freiburg verbringen, weil Freiburg ist ja uns sehr, sehr gut gesonnen. Das heißt, wir können uns da offen und frei bewegen und dann werden wir einfach am Montag ganz entspannt zurückfahren. Lieben Gruß ans Ticketing an dieser Stelle. Wer bitte legt auf den Montag um 15 Uhr den Vorverkauf für nächstes Auswärtsspiel, wo ein Großteil der Fans vielleicht sogar noch unterwegs sein wird? Ich verstehe es nicht.
Richtig, dass du da übernachtest, weil immer, wenn man es anders macht, ich weiß noch, ich bin letzte Saison auch morgens um 5 los nach München und am nächsten Tag um 8 da gewesen wieder. Also 27 Stunden Reise. Ohne Schlaf und in München trinkt man auch echt immer viel Bier, muss man sagen, weil das da einfach echt gut schmeckt. Und danach ist man einfach immer, immer, immer krank und deswegen mit Übernachtung ist immer besser. Letztes Jahr haben wir auch 20:30 in Augsburg gespielt, da haben wir da übernachtet. Das war deutlich besser, kostet halt leider echt einen Haufen Geld immer. Verstehe ich einfach nicht, wieso die Spiele einfach so spielen, Augsburg, Gladbach oder Freiburg, St. Pauli, wieso terminiert man die nicht einfach samstags um 15:30, wenn Freiburg international spielt, dann halt 15:30 auf dem Sonntag. Aber es wird immer so beschissen gemacht wie möglich, hat man als Fan das Gefühl. Dann fühlt man sich einfach verarscht und dann wundert es auch keinen, dass da die Banner immer hochgehen jedes Wochenende.
Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, in irgendeiner Fanszene war es letzte Saison so, dass die ja an jedem Adventssonntag auswärts gespielt haben. Ich weiß nicht mehr, welche Fanszene das war, aber das geht halt einfach nicht. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, da gibt es ganz, ganz viel Hass gegen die DFL. Zu Recht, ohne Frage. Wie kann man, also über Spieleinsetzungen generell, es ist einfach nur nervig. Es ist einfach nur nervig, gerade wenn du lange fahren musst und dann wird dir vielleicht sogar auch ein Sonderzug verwehrt, wo du dann vielleicht sogar noch ein bisschen früher zurückfahren könntest, weil der nirgendwo hält. Und das ist einfach super, super nervig.
Ja, also kann ich absolut verstehen, kenne ich auch zu gut. Also wir haben auch vor 2 Saisons, haben wir nicht international gespielt und hatten trotzdem die meisten Sonntagsspiele. Da gab es mächtig Aufregung und es ist sogar so weit gekommen, dass unser Verein das kritisiert hat. Und dann in der nächsten Saison wieder ein international gespielt, da hatten wir auf einmal die meisten Samstagspiele. Also manchmal bringt es was, aber es muss immer der Verein sich einschalten. Die Fans wird halt echt in der DFL geschissen. Außer man kann mit denen Werbung machen auf irgendwelchen Bundesliga-Instagram-Seiten. Dann ist das auch auf einmal okay, Pyro zu zünden und wir haben die geilsten Fans, aber im Stadion behandeln wir die halt wie Scheiße. So, das ist das Motto, was die fahren und kann man nur den Kopf schütteln.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Das wird, es ist einfach anstrengend. Ich weiß manchmal auch nicht mehr, was die sich da so ausdenken und warum. Manchmal würde ich da tatsächlich gerne mal Mäuschen spielen. Einfach mal reinhören, was die da für komische Ideen haben. Ob die da wirklich zusammen, also vielleicht sitzen sie ja auch da und würfeln sich das aus und denken sich so aus, so, welche Fanszene geht uns richtig auf den Sack und wen können wir richtig nerven damit? Wenn wir sie jetzt an einem Sonntag um 19.30 Uhr nach München schicken oder sowas, vielleicht sowas wie Union oder, ne, wo du halt wirklich überhaupt nicht mehr wegkommst.
Es sind auch nie die Fanszenen von Hoffenheim, Wolfsburg und Leipzig, die sowas trifft, sondern immer die großen Fanszenen, ganz zufällig. Klar, da ist auch der Marketing-Trick hinter, dass sie einfach die Kackvereine alle in die Konferenz hauen. Und dann Einzelspiele sonntags, die großen Traditionsteile, aber für die Fans ist das einfach nur eine Katastrophe.
Ich bin gerade ganz begeistert, dass du sagst, dass die Fans sehen haben, das wusste ich gar nicht.
Also man muss sagen, da muss man wissen, also Leipzig, also wer von Leipzig Fan ist, der liebt den Fußball in meinen Augen echt nicht. Hoffenheim, muss man ja sagen, hat ja so einen ganz kleinen Kern. Ich meine, das ist ja auch ein kleines Dorf. Muss man aber auch auf jeden Fall kritisieren, wie die sich hochgearbeitet haben. Und Wolfsburg, muss ich sagen, ist, also, die haben ja schon einen ganz guten Kern. Ich glaube, da gab es aber, ich glaube, St. Pauli-Fans sind auf Wolfsburg gerade eh nicht so gut zu sprechen, aber doch irgendein Vorfall, glaube ich, unter der Woche.
Nee, ich glaube, das Thema können wir ganz schnell abmoderieren.
Also, aber die Wolfsburger, muss man sagen, die muss man vielleicht ein bisschen hervorheben, aber es ist halt auch wenig, ja. Also, die spielen halt immer samstags, damit die Zuschauerzahlen halt so gut sind wie möglich bei den Einzelspielen und das ist halt einfach lächerlich.
Ja, ich verstehe es. Aber ich glaube, das ist ein Thema, da kann man jahrelang drüber diskutieren und es wird sich nichts ändern. Von daher lohnt sich da, glaube ich, nicht, da noch mehr Zeit rein zu investieren, als wir das hier gerade schon getan haben. Hast du noch irgendwas, was wir hier besprechen wollen? Ansonsten können wir uns gerne den zukünftigen Sonntagsaktivitäten zuwenden.
Ja, also ich wünschte, ich hätte noch was zu sagen, weil jetzt wird der Sonntag echt anstrengend für mich, aber ich denke, wir haben alles besprochen, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte, Jutta, und nächste Saison sprechen wir uns dann, oder nee, eine Rückrunde vielleicht, also eine Rückrunde probiere ich auf jeden Fall im Stadion zu sein und dann, ja, vielleicht treffen wir uns ja auch im Stadion und kann dir mal ein bisschen den Borussia Park auch drumherum zeigen, wenn sich das alles so ergibt und dann haben wir auch ein bisschen mehr Spieltags-Fan-aktive Themen und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag und viel Erfolg für den Rest der Saison. Ihr schafft das.
Super. Ich danke dir, Ernst. Ich danke dir für die beiden Folgen. Ich werde in Gladbach sein, natürlich, und ich werde mich bei dir melden. Und dann wünsche ich dir heute noch einen ganz, ganz tollen Sonntag, auch wenn er, wie ich weiß, jetzt doch etwas anstrengender wird. Und dann hören wir uns auf jeden Fall. Wir bleiben in Kontakt und ich wünsche dir und Gladbach, dass der Knoten geplatzt ist und ihr jetzt die nächsten Spiele wieder punktet.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Danke dir. Ciao.